Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute dürfen wir leider wieder keinen Präsenzgottesdienst feiern. Wir werden deswegen einen abgekürzten Gottesdienst für Sie halten. Wir, das sind Marie-Christine Settelmeier am Klavier, das ist Hella Bruns vom Kirchenvorstand, die auch die Lesung halten wird, und mein Name ist Bernhard Hampoff, ich bin Lektor hier in der Kirchengemeinde zu Hesel. Der Wochenspruch für diese Woche, mit dem ich Sie sehr herzlich begrüße, steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, Vers 62, der da heißt: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nun lassen wir uns den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Lebendiger Gott, sehen und nicht werten, hinschauen und doch aushalten, ansehen, aber nicht beobachten, das fällt uns oft schwer. Aber wir merken, ein liebevoller Blick, der auf uns ruht, der tut gut, der ändert uns. Gott, sieh du uns an, dann können wir uns ändern. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, deinen Sohn. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele junge Eltern sind manchmal erstaunlich kreativ, wenn es darum geht, ihrem Kind einen Namen zu geben. Auf einer Internetseite zum Beispiel findet man einige kuriose Namen wie Lorian oder Cosmo, Savannah oder Josie Viala. Manchmal, so kann man dort nachlesen, bestehen die Standesbeamten auf einen eher gewöhnlichen Zweitnamen, damit das Geschlecht des Kindes eindeutig erkennbar ist. Ansonsten scheint erlaubt, was gefällt. Allerdings so ganz stimmt das auch nicht. Das deutsche Namensrecht schreibt vor, dass Vornamen, die dem Kindeswohl widersprechen, nicht zulässig sind. Damit scheiden zum Beispiel Vornamen aus, die eindeutig lächerlich klingen, wie Dickerchen zum Beispiel oder Schnucki. Nicht erlaubt sind außerdem auch Namen, die eine, wie es heißt, negative Prägung haben, wie zum Beispiel Heidrich oder Störenfried. So eine negative Prägung nimmt man nun ebenfalls an für den Namen Judas. Judas. Wer sein Kind so nennen will, der wird bei den deutschen Standesämtern auf Widerstand stoßen. Und das leuchtet auch irgendwie ein. Ein Kind, das Judas heißt, es müsste einem schon richtig leid tun. Judas, der Verräter. Judas, der Heimtückische. Judas, der Geldgierige. Der nicht einmal davor zurückschreckt, das Kopfgeld anzunehmen, das auf seinen besten Freund und Lehrer ausgesetzt worden ist. 30 Silbermünzen ist der sprichwörtlich gewordene Judaslohn. Judas? Nein, so kann man wohl kein Kind nennen. Andererseits, ist dieses schlechte Image von Judas überhaupt gerechtfertigt? Haben nicht auch die anderen Jünger versagt, als es hart auf hart kam? Petrus zum Beispiel? 3-mal hat Petrus Nein gesagt, als er gefragt wurde, sag mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus von Nazareth? Und er hat mit Nein geantwortet. Nein, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Im Grunde ist das doch auch ein Verrat. Außerdem, hat nicht Judas seine Tat geradezu stehenden Fußes bereut und sogar versucht, alles rückgängig zu machen? Und auch während Jesus verhört und gefoltert wird, kehrt er in den Tempel zurück. Im Matthäusevangelium wird uns mit Eindruck geschildert, wie er den Hohepriestern und den Ältesten die 30 Silbermünzen wieder vor die Füße schleudert und ruft, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Und danach begeht Judas wahrscheinlich Selbstmord oder er starb an einem Unfall oder vielleicht sogar beides. Fragen über Fragen. Und dabei haben wir die komplizierteste Frage von allen noch gar nicht gestellt. Welche Rolle spielt Judas eigentlich im Plan Gottes? Wäre das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist, überhaupt denkbar ohne Judas und seinen Verrat? Brauchte Gott am Ende einen wie ihn? Und falls ja, dann frage ich mich, wäre Judas dann nicht der ärmste und zugleich der verdienstvollste Mensch, den wir uns so vorstellen können? Im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel lesen wir von der dramatischen Szene, als Judas Jesus verrät. Damals bei Nacht im Garten Gethsemane. Hier hat Jesus lange und intensiv gebetet und dann kehrt er zurück zu seinen Jüngern, die alle eingeschlafen sind. Aber Jesus spricht dann mit ihnen. Und noch während Jesus redet, taucht plötzlich eine Schar Männer auf. An ihrer Spitze Judas, einer von seinen Freunden. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus sagt zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Und als die, die bei Jesus waren, begriffen, was die Männer von Jesus wollten, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohepriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt, hört auf. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hierher gekommen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch jeden Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was mag Judas sich eigentlich dabei gedacht haben? Da wird ein SEK, ein Sondereinsatzkommando, losgeschickt, um seinen besten Freund und Lehrer heimlich zu verhaften, und er marschiert vorne weg. Er gehört doch zu den engsten Freunden von Jesus. Er war einer der 12. Und dann das. War es das Kopfgeld, das ihn in Versuchung gebracht hat? 30 Silberlinge? Das war damals in etwa der Gegenwert eines kleinen Ackers oder eines Esels. Das ist sicherlich ganz wenig, aber in mir sträubt sich alles dagegen zu glauben, dass Judas Jesus allein deswegen verraten hat. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch zu gutgläubig. Der Evangelist Lukas verzichtet komplett auf einen Erklärungsversuch. Er spricht einfach davon, dass der Teufel in Judas gefahren sei, dass es eben gerade nicht menschliche Kräfte waren, die Judas zum Verrat verführt haben, sondern die Macht des Bösen. Die Bibel nennt die Verkörperung der finsteren Macht auch Diabolus, zu Deutsch den, der alles durcheinander wirft. Und das passt ja auch irgendwie zu dieser Nacht im Garten Gethsemane. Denn hier gerät von einem Augenblick auf den anderen alles aus den Fugen. Judas, ein enger Freund von Jesus, verrät ihn. Das ist auf der einen Seite wirklich sehr, sehr schlimm, auf der anderen Seite aber auch gut. Denn 3 Tage später besiegt Jesus den Tod. Er ist wieder auferstanden und lebt nun in unseren Herzen weiter. Und er hält einen Platz für uns im Reich Gottes bereit. Amen.
Thank you.
dem Fahrer immer einen Schutz geben, wenn es auf der Autobahn mal wieder brenzlig wird. Oder sag ihm, er soll sich auf den Sozio seines Motorradfahrers setzen, der eine viel zu enge Kurve falsch einschätzt. Oder sag ihm, er soll über das Mittelmeer fliegen und mit Adleraugen einer viel zu kleinen Schlauchbooten mit viel zu vielen Menschen darin suchen, die auf dem Wasser treiben und ertrinken. Sag ihm, er soll sie in einen sicheren Hafen geleiten und von freundlichen Leuten in Empfang genommen werden. Und die, für die du keinen Engel mehr übrig hattest, die in den Fluten des Mittelmeeres umgekommen sind, sag ihm, er soll ihnen den kürzesten Weg ins Paradies zeigen und ihnen die besten Plätze neben Gott geben. Gott, wenn du noch einen Engel übrig hast, sag ihm, er soll den Wissenschaftlern, den Politikern, den Forschern eine Eingebung geben, damit wir endlich von dieser miesen Pandemie befreit werden. Gott, wenn du noch einen Engel übrig hast, dann wirst du schon wissen, wo du ihn hinschickst. Amen. Wir beten jetzt gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Antlitz auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Thank you.